Die Rache hatte keinen Anteil mehr an meinem Liebesverkehr mit dem hübschen Knaben und nur das Vergnügen kettete mich an ihn. Die Natur hatte ihn ja auch in seiner äußeren Gestalt so reich beschenkt, besonders mit jenem stolzesten Werkzeug der Liebe. Alles an ihm war dazu angetan, die Sinnlichkeit auf Höchste zu befriedigen. Und doch fehlte ihm etwas, um in mir die Liebe zu wecken. Auch eine Menge anderer guter Eigenschaften besaß Will. Er war artig, umgänglich und dankbar, schweigsam, dass es schon ein Fehler wurde, denn er sprach fast nichts, und ersetzte das durch seine Handlung. Um gerecht zu sein, muss ich sagen, dass er mir nie Ursache zur Klage gegeben hatte, nie hatte er sich der gestatteten Freiheiten wegen etwas gegen mich herausgenommen oder gar aus Unvorsichtigkeit oder Prahlerei etwas ausgeplaudert. Es gibt ein Schicksal in der Liebe, und das zwang mich, ihn zu lieben, wie ich ihn liebte. War er doch ein Schatz, ein Bissen für eine Herzogin, und mein Wohlgefallen an ihm war so groß, dass, um es nicht Liebe zu nennen, es einer feineren Distinktion bedürfte, die zwischen Lust und Liebe liegt. Durch eine unvorsichtige Nachlässigkeit fand meine Glückseligkeit ein jähes Ende. Erst hatten wir unsere Wonnen durch ganz überflüssige Mittel verborgen gehalten, aber unser Glück machte uns so dreist, dass wir schließlich auch die notwendigsten unterließen. Etwa nach einem Monat unserer Bekanntschaft war ich eines Morgens zu einer Zeit, in welcher mich Herr H. selten oder nie besuchte, in dem Kabinett, wo meine Toilette war. Ich hatte nichts als mein Hemd, meinen Schlafrock und einen Unterrock an. Will war bei mir und wir waren beide sehr in Laune, die gute Gelegenheit auszunützen. Ich empfand ein wollüstiges Bedürfnis nach einem Spiel, zu dem ich meinen Partner einlud und ihn aufforderte, auf der Stelle ans Werk zu gehen, wozu er sich nicht bitten ließ. Ich saß in einem Armstuhl, Hemd und Unterrock aufgehoben, meine Schenkel ausgebreitet und über die Armlehnen des Stuhles gelegt, so dass Wills gezogener Spieß das schönste Ziel hatte. Er war gerade im Begriff, ihn hineinzubohren, als Herr H., da die Kammertür unverschlossen geblieben war, leise eintritt, ehe eines von uns beiden es bemerkte und die ganze Geschichte sah. Ich stieß einen lauten Schrei aus und warf den Rock herunter. Der Junge war wie vom Donner gerührt und stand zitternd und blieb und wartete auf sein Todesurteil. Herr H. sah bald auf den einen, bald auf den anderen, mit einem Gemisch von Zorn und Verachtung und ging ohne ein Wort zu sagen hinaus. In meiner Verwirrung hörte ich ihn noch deutlich den Schlüssel hinter der zugeworfenen Tür umdrehen, und wir konnten nur mehr durch den Speisesaal hinaus, wo er mit unruhigen und lauten Schritten hin und her stapfte, wohl überlegend, was er mit uns anfangen sollte. Der arme Will war ganz weg vor Schrecken, und ich selber hatte alle meine Geistesgegenwart nötig, um mich aufrecht zu erhalten. Ich musste dem Jungen zusprechen, dass er nicht einfach umfalle. Das Unglück, das ich über ihn gebracht hatte, machte ihn mir nur noch teurer, und ich hätte freudig jede Strafe erduldet, wenn er nur nicht hätte leiden müssen. Ich küsste sein Gesicht unter Tränen, wie der arme Bursche da saß, weil er zum Stehen keine Kraft mehr hatte. Da kam Herr H. wieder und befahl uns, ins Speisezimmer zu gehen. Da setzte er sich auf einen Stuhl, während wir wie die Verbrecher vor dem Richter stehen blieben. Er fragte mich mit einer Stimme, die weder sanft noch hart war, was ich für mich sagen könnte, dass ich ihn auf solche Weise hintergangen hätte, wodurch er das verdient habe, noch dazu mit einem seiner Bedienten. Ich wollte meiner Schuld keine kühne Verteidigung geben, wie es die gewöhnliche Art der Mätressen ist, sondern sagte nur ganz bescheiden, öfters von Tränen unterbrochen, etwa so, dass ich nie Gedanken gehabt hätte, ihn zu beleidigen, was ja auch sicher die Wahrheit war, bis zu dem Tage, da ich gesehen hatte, wie er sich die äußerste Freiheit mit meinem Mädchen nahm. Hier wurde er ganz rot, und dass meine Empfindung, ohne dass ich mich beklagt hätte, mich zu der Rache getrieben habe, die ich mir jetzt zu rechtfertigen erlaubte. Was aber den jungen Menschen beträfe, so wäre er ganz unschuldig. Ich hätte ihn lediglich als mein Werkzeug benutzt und verführt, und dass ich hoffte, er würde, was er auch immer beschließen möchte, einen Unterschied machen zwischen dem Schuldigen und Unschuldigen, und dass ich mich im Übrigen ganz in seine Gnade begebe. Herr H. ließ den Kopf sinken. Er holte sich aber bald wieder und sagte, soweit ich mich noch erinnern kann, etwa Folgendes: »Madame, ich schäme mich meiner selbst und gestehe, dass Sie mir, was Sie meine Schuld nannten, reichlich vergolten haben. Mit einer Person von Ihrer Erziehung und Gesinnung kann ich mich nicht in weitere Unterhaltung darüber einlassen, was für ein großer Unterschied zwischen den beiden Beleidigungen, zwischen Ihrer Schuld und der meinen ist. Es genüge Ihnen mein Zugeständnis, dass Sie Ihre Gesinnung gegen mich nur wegen dieser Sache geändert haben. Auch gebe ich zu, dass Ihre Verteidigung in Hinsicht auf diesen Schlingel schön und sehr gütig ist, aber mein Verhältnis mit Ihnen fortzusetzen ist mir unmöglich, denn die Beschimpfung ist zu stark gewesen. Ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, um diese Wohnung zu verlassen. Alles, was ich Ihnen je geschenkt habe, gehört Ihnen. Da ich aber beschlossen habe, Sie nie wiederzusehen, so wird die Wirtin Ihnen 50 Guineen von mir übergeben und ich werde außerdem alle Ihre Schulden bezahlen. So werden Sie hoffentlich zugeben, dass ich Sie in keinem schlechteren Zustand verlasse, als ich Sie aufgenommen habe und Sie es verdient haben. Schreiben Sie es sich selbst zu, dass es nicht besser gekommen ist.« Ohne mir Zeit zu einer Antwort zu lassen, wandte er sich an den Jungen. »Um dich aber, du Taugenichts, will ich deines Vaters Willen Sorge tragen. Die Stadt ist kein guter Ort für leichtsinnige, dumme Jungen, wie du einer bist, und darum schicke ich dich morgen unter der Obhut einer meiner Leute deinem Vater zurück, damit du hier nicht verdorben wirst.« Nach diesen Worten stand er auf und ging. Ich hatte vergebens gehofft, ihn damit zurückzuhalten, dass ich mich ihm vor die Füße warf. Er stieß mich von sich, obgleich er sehr bewegt schien, und nahm Will mit sich, der sicher glaubte, sehr gut davongekommen zu sein. Jetzt war ich wieder mir selbst überlassen und durch einen Mann, den ich sicher nicht verdient hatte. Alle Briefe, Bitten und Freunde, die ich in dieser Gnadenfrist einer Woche zu ihm schickte, bewegen ihn nicht, mich noch einmal zu sehen. Er hatte ein unwiderrufliches Urteil über mich gesprochen, und ich konnte mich nur mehr fügen. Bald nachher heiratete Herr H. eine Dame von Geburt und Vermögen, der er, wie man mir später erzählte, unverbrüchliche Treue hielt. Der arme Will war sofort in sein Heimatdorf zurückgeschickt worden zu seinem Vater, einem wohlhabenden Pächter, und schon 4 Monate später heiratete er eine rüstige Witwe mit viel Geld und anderen Dingen, die sich in ihn verliebt hatte und ihn vielleicht in guter Kenntnis der großen Eigenschaften des Jungen heiratete. Einen Grund hatten sie sicher, miteinander glücklich zu leben. Ich hätte ihn zu gerne vorher noch einmal gesehen. Herr H. hatte jedoch seine Verfügungen so gut getroffen, dass es mir ganz unmöglich wurde. Ich hätte mich sonst bemüht, Will in der Stadt zu behalten und weder Kosten noch sonst etwas gespart, ihn mir zu erhalten, denn er hatte mich so eingenommen, dass ich glaubte, so leicht keinen anderen zu finden, ohne dass mein Herz dabei irgendwie ins Spiel kam. Mein Eigennutz hatte mich erst getrieben, Herrn H. gegenüber alles zu versuchen, ihn wiederzugewinnen, aber ich war doch leichtsinnig genug, mich schneller, als es gut war, mit meinem Fauxpas abzufinden. Da ich Herrn H. nie geliebt und ich jetzt alle Freiheit wieder erlangt hatte, nach der doch oft meine Sehnsucht war, so tröstete ich mich in meiner Eitelkeit bald damit, dass meine Jugend und meine Schönheit, die ich jetzt käuflich machen wollte, nicht verfehlen würden, mich bald hochzubringen. Und die Notwendigkeit, mein Glück zu versuchen, machte mich nicht bedrückt oder gar verzweifelt, sondern vergnügt und fröhlich. Verschiedene meiner Bekannten aus der Schwesternschaft der ausgehaltenen Mädchen, die von meinem Malheur gehört hatten, besuchten mich und wollten mich trösten. Die meisten von ihnen hatten mich meines Glückes und Überflusses wegen beneidet, und es war wohl keine unter ihnen, die nicht meine jetzige Lage verdient hätte, in die sie auch früher oder später kommen mussten. Ich bemerkte ganz gut ihre Schadenfreude und das gekünstelte Mitleid, ja sogar den geheimen Ärger darüber, dass es nicht noch schlimmer um mich stünde. Unerklärlich ist doch diese menschliche Bosheit, die sich nicht auf die eigene Lebensführung beschränkt. Als nun die Zeit heranrückte, da ich einen Entschluss für die Zukunft fassen musste und ich mich nach einer anderen Wohnung umzusehen anfing, da besuchte mich eines Tages eine Frau Cole, eine verschlagene Person mittleren Alters, die von einer meiner Bekannten geschickt und von meiner Lage genau unterrichtet war, und bot mir ihren guten Rat und ihre Dienste an. Da ich von Anfang an schon mehr von ihr gehalten hatte als von allen anderen, so gab ich ihren Vorschlägen umso leichter Gehör. Auch hatte ich kaum, wie es sich später herausstellte, in schlimmere oder bessere Hände fallen können, nicht in ganz London. Nicht in schlimmere, weil sie ein Hurenhaus hielt und es da keine Ausschweifung geben konnte, zu der sie mir nicht aus Gefälligkeit gegen ihre Kunden geraten hätte, keine geile Fantasie und wollüstige Zügellosigkeit, die sie nicht zu befördern gesucht hätte, und auch nicht in bessere Hände, weil niemand genauere und größere Kenntnisse über alle für sie in Betracht kommenden Personen der Stadt hatte, keiner aber besser raten und gegen die Gefahren unseres Handwerks schützen konnte. Und mehr als das alles, sie begnügte sich mit einem sehr mäßigen Profit für ihren Fleiß und ihre guten Dienste, ein seltener Fall bei Menschen ihrer Gattung. Sie hatte wirklich gar nichts von der eigentümlichen, raubgierigen Eigennützigkeit der Kupplerinnen. Sie war von ganz guter Familie und sehr wohl erzogen, durch eine Reihe von Umständen aber zu ihrem Gewerbe gebracht worden, das sie teils aus Not, teils aus Neigung weitertrieb. Ja, aus Neigung, da kein Frauenzimmer je mehr Freude daran fand, als die Cole, den Handel in gutem Gang zu erhalten, um der Sache selber willen, und es verstand auch keine alle Geheimnisse und Finessen des Liebeshandels eingehender als sie. Sie war einfach die Erste in ihrem Fach und hatte nur mit Kunden von Rang zu tun, für deren Wünsche sie immer eine Anzahl Töchter zur Verfügung hatte. So nannte sie die Mädchen, deren Jugend und persönliche Reize die Aufnahme in ihre Fürsorge empfahlen. Und sie hatte mancher durch ihre Vermittlung und ihren Schutz eine sehr gute Stellung in der Welt verschafft. Diese höchst nützliche Frau, unter deren Fittiche ich mich jetzt begab, hatte Herrn H. wegen ihrer Gründe, dass sie am Tage meines Umzuges nicht selbst vorsprach, sondern eine Freundin schickte, die mich in meine neue Wohnung bei einem Besenbinder in der R-Straße bringen sollte. Es war das nächste Haus neben dem ihrigen, in dem gerade ein Platz frei war. Diese Wohnung war schon von verschiedenen Verkäuferinnen des Vergnügens bewohnt gewesen, so dass der Hauswirt mit den Bräuchen vertraut war, und da die Mieten so gut bezahlt wurden, so richtete er alles so gut und bequem ein, als man nur verlangen konnte. Die 50 Guineen, die Herr H. mir versprochen hatte, wurden mir pünktlich ausbezahlt. Und nachdem all meine Kleider und Möbel, die mindestens 200 Pfund wert hatten, aufgepackt und auf einen Wagen untergebracht waren, nahm ich vom Wirte und seiner Familie höflichen Abschied. Ich hatte nie intimer mit ihnen verkehrt, so dass mir die Trennung nicht sehr nahe ging, aber ich weinte doch ein bisschen. Ich ließ einen Dankbrief an Herrn H. zurück, von dem ich mich jetzt völlig getrennt glaubte. Mein Mädchen hatte ich tags zuvor verabschiedet. Ich hatte sie von Herrn H. und habe sie in Verdacht, dass sie aus Rache, weil ich sie nie ins Vertrauen gezogen hatte, auf irgendeine Weise Ursache zur Entdeckung meiner Geschichte mit Will gewesen war. Bald waren wir in meiner neuen Wohnung, die, obgleich nicht so schön und glänzend möbliert wie die vorherige, doch ebenso bequem war und nur die Hälfte kostete. Meine Koffer waren gut hinaufgebracht und in meinem Zimmer ausgepackt, als meine Nachbarin und Protektrice Frau Kohl zusammen mit meinem Hauswirt mich empfingen, dem sie mich höchst vorteilhaft vorstellte, als eine, von der er alle Ursache hätte, regelmäßig den Hauszins zu erwarten. Alle Kardinaltugenden zusammen würden diese Empfehlung nicht aufgewogen haben. Ich war jetzt in meiner neuen Wohnung eingerichtet, mir selbst und den Stürmen des Lebens überlassen. Die Folgen und Vorfälle meines neuen Standes als Freudenmädchen wird ein zweiter Brief erzählen. Es ist höchste Zeit, diesen ersten zu schließen. Ich bin Madame, die Ihrige.